der Radio BH1 Podcast. Das Stadtgespräch für Potsdam mit Götz Friedrich.
Meine Hitzgarantie BH1.
Und da ist er.
Hallihallo.
Der Götz. Also nicht nur der Götz, sondern der Steve ist nämlich auch da.
Hallo.
Ja. Schön, euch mal wiederzusehen. Ist doch ein bisschen her, dass wir uns mal in dieser Runde getroffen haben.
Ja, wir sind hier, wir arbeiten, wir sind präsent.
Genau.
Und du bist im Urlaub gewesen. Mr. Miller. Hm?
Wo ist Mr. Miller?
In Hollywood.
Hollywood. Nicht ganz. Aber ich trage ja den BH1-Gedanken in die Welt, weißt du? Ich war ja auf des Herrn unterwegs.
Mensch, habe ich gesehen auf Facebook, da war ein Post von dir. Da, in welcher Spelunke war das, wo du da den Entertainer gemacht
hast? Das war Prinz William Pub, Mallorca Magaluf. Da habe ich mit allen, die noch da waren, zusammen gesungen. Das war sehr schön, das hat mich Spaß gemacht.
Ich habe es gesehen.
Ja.
Ja, sie lagen dir auch zu Füßen. Ja, jedenfalls
während alle beide.
Alle beide. Jedenfalls, während wir hier waren und du dich irgendwo verlustiert hast, haben wir ständig an dich gedacht.
Ach,
und
das stimmt.
Ja, wir haben ständig an dich gedacht. Deswegen auch die erste Musik.
Tolle
Überleitung.
Andrew Miller?
Nein.
Singt Andrew Miller live?
Nein.
Ich habe hier als Einstieg, weil wir immer alle schön an uns denken, rausgesucht von The Color Field, Thinking of You.
Ganz genau. Und danach hören wir ein Stück von den Drifters, weil, lieber Götz, du bist mehr als eine Nummer in meinem kleinen Rundbüchlein. Also bis gleich.
Meine Hitgarantie BH1.
Sind wir wieder.
Steve. Hallo.
Schön. Ja, nach diesen schönen Musiken und Melodien steigen wir doch mal gleich ein in das harte Leben. Nein, also Aufreger des Tages. Ich hatte mir ein bisschen anders die Themen zurechtgelegt, aber heute kommt der Aufreger des Tages. Mhm. Und eine Tageszeitung, dürfen wir die Tageszeitung eigentlich nennen?
Ja.
Also in der PNN, wer das online guckt, da kann er sehen, ist ein Artikel drin, habe ich mich auch schon entsprechend geäußert. Mhm. Aufreger des Tages. Die Stadtverwaltung hat heute durchblicken lassen, um es mal so zu sagen. Ja, wir sprechen über die Brandenburger Straße. Mhm. Wir sprechen über die Baustelle in der Brandenburger Straße. Ich meine, überleg mal, wir haben dieses Jahr an den Sommerferien, gab es 16 Baustellen, wo man gesagt hat, okay, wenn alle in Sommerurlaub fahren, wenn sie alle in Sommerferien weg sind, dann ziehen wir es durch. Dann machen wir mal die Flüsse-Asphalt auf der Nutestraße oder an der Neustädter Havelbucht die Kreuzung und viele andere Sachen. Das wurde mal so zack, dann mal durchgezogen. Ja. Ne? Jetzt kommt die Brandenburger Straße und sage und schreibe, mindestens 7,5 Jahre länger als geplant. Also bis mindestens 2030,
wenn du mal hochrechnest.
Also wir haben 5 Abschnitte und die Stadt sagt pro Abschnitt 1,5 Jahre mehr. Mhm. Und dann soll ja noch der 6. Abschnitt von der Friedrich-Ebert-Straße zum Bassinplatz kommen. Das soll ja auch eine Fußgängerzone werden. Mhm. Und pro Abschnitt 1,5 Jahre. Und
was ist denn die offizielle Begründung für diesen leichten zeitlichen Verzug?
Also wegen Problemen am unterirdischen Leitungsbau. Wir haben ja unten drunter die Medien, also Wasser, Abwasser, Gas, Elektrizität und so weiter. Und das scheint ja, jetzt wo man es aufgemacht hat oder beim ersten Bauabschnitt reingeguckt hat, war man wohl so überrascht, ja, also ganz plötzlich, welchen schlechten Zustand das ist. Und wo ich mir sage, Moment mal eben, Anfang der 90er Jahre ist die Straße schon mal saniert worden. Also so völlig unbekannt kann es nicht sein, was da unter der Erde ist. Und es ist auch so gewesen, dass 2014, also vor 9 Jahren, gab es schon den Hinweis, auch in der Verwaltung, wir müssen hier was tun, denn das Pflaster, das man damals verlegt hatte, in den Anfang der 90er Jahre, das ist ja so ein spezieller Stein gewesen. Mhm. Und der, das wissen wir, ist ja, ich sag mal, hat auch unter dem Wetter und so weiter gelitten, dann ging er kaputt, dann hat man die offenen Stellen mit Teer ausgefüllt, aber wirklich schön ist es nicht, wenn du rüberläufst, nicht? Stolperfallen und so weiter und. Und deswegen, das war schon 2014 und jetzt hat man angefangen und jetzt heißt es eben, ich meine gut, eine kurze Verzögerung gab es ja auch mit den neuen Steinen.
Ja.
Die waren ja auf einem Schiff und in einem Container. Ja. Und das war 2021 und der steckte ja dummerweise damals im Suezkanal fest. Mhm. Das heißt, sowas kann dann auch passieren. Aber okay, da kann man ja vielleicht nochmal lachen, dass man sagt, okay, muss ein halbes Jahr länger auf die Steine warten. Aber jetzt sprechen wir von 7 Jahren.
Ja.
Bis 2030.
Ist traurig, ne?
Und also ich habe mich
schon... Ich habe ja vorhin schon gesagt, in 7,5 Jahren, da werden Fußballstadien errichtet, ja? Und wir reden hier über einen Straßenzug.
Das manche Länder kriegen auch einen Flugplatz. Ja.
Also ich habe mich schon entsprechend geäußert. Ich bin ja Vorsitzender AG Innenstadt, dass ich gesagt habe, ich bin schlichtweg fassungslos.
Ja.
Und mein Kollege im Vorstand, der Dietmar Teigner, Lakritz-Kontor, herzliche Grüße an Dietmar, der hat auch spaßeshalber gesagt, ich habe ja anfangs mal gescherzt, dass ich in Rente wäre, bevor die Straße fertig ist.
Mhm. Und jetzt müssen wir
den Nagel auf den Kopf getroffen, super. Dass wir alle, also wie soll ich sagen, das tatsächlich dann, vielleicht erleben wir es nur noch. Ne? Mhm. Also wie gesagt, Aufreger des Tages.
Spricht über die oder für die Planbarkeit bzw. die gute Planung der Stadtverwaltung.
Ja, also ich möchte mir, also ich bin ja nun nicht vom Fach, vom Baufach, aber ich gebe dir recht, also wenn man es schafft, 16 Baustellen hier in der Stadt durchzuziehen in den Sommerferien, weil man sagt, da müssen wir hier und da was an der Straße machen und Neustädter Havelbucht, die Kreuzung war ja nun nicht, sag ich mal, eine Kleinigkeit, ja, und dann setzt man sich hier hin und sagt, sieh mal, ja, irgendwas, also irgendwo, ja.
Vor allem, die ist ja jetzt nicht aufgemacht worden, die ist ja schon seit einer Weile die Baustelle.
Es ist also der Aufregerchen. Das Schlimme ist eben nur, dass wir wissen, dass die Innenstädte im allgemeinen Deutschland, natürlich auch in Brandenburg und eben auch in Potsdam, dass wir die Innenstädte leiden. Die Innenstädte, ich will nicht sagen sterben, aber es gibt schwierige Entwicklungen in vielen Innenstädten. Jetzt wollen wir bei Potsdam nochmal sagen, okay, Potsdam steht im Relativ immer noch ganz gut da.
Ja.
Aber was heißt relativ und was heißt ganz gut? Wir müssen eben alles dafür tun, dass die Innenstadt eben auch weiterhin blüht, wächst
und gedeiht. Genau, dass es so bleibt.
Dass du innerstädtisches Gewerbe hast, also Coworking Spaces oder Maker Spaces, wie so schön heißt, dass du Branchenmixe hast, vielfältigen Einzelhandel, dass du einen Erlebnisraum schaffst und so weiter. Und da sind Innenstädte dringend gut beraten, das eben zu entwickeln. Und dann hast du so eine Baustelle, ja, dann wird es schwierig. Und jetzt kommt das Weihnachtsgeschäft, das ist für viele Geschäfte enorm wichtig, ja, und dann hast du die nächsten 7 Jahre da ständig so eine Baustelle.
Na, dann weißt du aber, dass es nicht nur dieses Jahr Weihnachtsgeschäft schwierig wird, sondern die nächsten 7 Jahre auch.
Ja, sicher.
Was ist denn mit dem eigentlichen Innenstadtkonzept? Das jetzt überarbeitet werden
sollte. Das ist ja zunächst mal ein Konzept und das soll ja dann sukzessive eben in operative Planung umgesetzt werden. Das ist ja ohnehin etwas mehr.
Ja, aber das hieß ja dann auch, so in den nächsten 5, 6, 7 Jahren sollte es dann zur Umsetzung kommen. Das wird ja dann aber auch wahrscheinlich...
Da gebe ich dir recht. Schlimmer wäre es nur, wenn man jetzt sagt, mal unabhängig davon, wie die Baustelle läuft, jetzt ziehen wir mal ganz schnell irgendwelche anderen Maßnahmen vor, ohne irgendwelche Alternativen, ohne irgendeinen Ausgleich geschafft zu haben. Das wäre ja dann noch die Katastrophe. Ne? Also wir haben ja das Thema Charlottenstraße. Auf einen Schlag mal irgendwie alle Parkplätze raus oder ähnliches. Mm. Also wenn man das nicht auch noch versucht, so ein bisschen mal abzustufen oder zu integrieren, da gebe ich dir recht, das wäre natürlich furchtbar. Mm. Aber wie gesagt, also ich bin da fassungslos. 7,5 Jahre, längere Bauzeit.
Ja, das ist, also da frage ich mich immer, wenn man so eine Rechnung aufstellt, das haben ja Leute durchgerechnet, kann man das nicht einfach schneller machen? Jetzt mal ganz ehrlich, das kann doch nicht sein.
Ja,
da
ziehen wir doch alle Jahre für ein Stück Straße.
Ich weiß es nicht.
Ja, da ziehen wir alle mal einen Blaumann an, nehmen die Schippe in die Hand und gehen los.
Vor allem immer so sukzessive, nicht in anderthalb Jahren, dann nochmal anderthalb Jahren, nochmal anderthalb Jahre statt. Aber gut, okay. Das ist ist Planung. Steht man davor mit einem großen Fragezeichen, schüttelt nur den Kopf.
Ja.
Gut, dann hatten wir noch einen Aufreger in dieser Woche. Und zwar, wir wissen da alle, dass wir also fast vor einem Jahr, also im Dezember letzten Jahres, gab es Hinweise an den Oberbürgermeister von Nachrichtendiensten. Pass mal auf, wir haben da ein Hacker-Netzwerk in den USA oder ein weltweit umspannendes, organisierte Kriminalität-Hacker-Netzwerk geknackt. Und dann haben wir festgestellt, dass Cyberangriffe geplant sind und Potsdam steht ganz oben auf der Liste, wo wir uns alle damals gefragt haben, wieso gerade Potsdam? Naja, hier wohnt ein Bundeskanzler und eine Außenministerin und
Hasso Plattner,
viele andere eben, ja. Und da ist doch wahnsinnig interessant, mal in die Verwaltungsdaten einzudringen. Und daraufhin hatte ja die Stadt den Hackerangriff sofern vermieden, als dass man im Dezember kurz den Stecker gezogen hat und gesagt hat, wir lassen mal kurz die Rohrladen runter, bevor der Einbrecher kommt. Mhm. So weit, so gut. Jetzt kommt ja die ganze Aufarbeitung. Und da war jetzt ja ein großer Artikel auch diese Woche in der Zeitung, dass man sagt, Moment mal eben, wie seid ihr mit der ganzen Thematik vor dem Angriff umgegangen und seitdem? Mhm. Und da hat man ja auch sehr, sehr kritisches lesen müssen nach dem Motto, wenn ihr schon 2020 mal so richtig angegriffen, oder es war ja noch nicht mal ein richtiger Angriff, das war ja auch mehr so ein Allgemeinangriff. Mhm. Aber welche Lehren habt ihr daraus gezogen, um in 2022 vorbereitet zu sein? Um dann jetzt festzustellen, ihr wart vielleicht nicht wirklich richtig vorbereitet. Ja. Und dann lese ich in der Zeitung, also ich kann jetzt natürlich auch mich nur auf das stützen, was man in der Zeitung liest, dass es vielleicht auch daran lag, dass in der Verwaltung manche gar nicht Englisch sprechen oder viele. Und wir leben nun mal in der Digitalisierung und da gehört nun mal Englisch irgendwie dazu, dann schrunzelt man schon die Stirn. Und wenn jetzt nach der Angriff oder ich sag mal nach dem Angriff, den man ja vermieden hat, es gab ja keinen, weil man den Stecker gezogen hat, aber wenn jetzt die Aufarbeitung kommt und wenn man dann feststellt, was habt ihr seitdem getan, beziehungsweise wie geht der mit dieser Aufarbeitung um, und da werden, ich sag mal, nicht alles erzählt, dann kommt natürlich sofort wieder ein Verdacht hoch im Sinne von Mausche. Und das ist alles extrem unglücklich kommuniziert. Also so kommt es jedenfalls bei mir an. Ich weiß nicht, wie andere Städte es machen. Es gab ja Städte, die sind wirklich komplett lahmgelegt worden. Ich meine, Eisenhüttenstadt ist das gewesen. Die mussten ihre gesamten Datenbestände komplett von null wieder neu aufsetzen und so. Aber es sind ja nicht die einzigen Städte. Ich möchte wetten, dass andere Städte damit irgendwie auch anders umgehen.
Naja, aber das zeigt ja auch wieder ein bisschen, ich weiß, ich bin immer der Kritische, der dann immer so über die Verwaltung herzieht, aber es hat, wie gesagt, Jahre zuvor schon diesen kleinen Hackerangriff gegeben auf die Verwaltung. Du hast es gerade angedeutet, es ist nichts passiert, man hat sich ja dann hingestellt, ne, beziehungsweise der Oberbürgermeister hat sich hingestellt und hat gesagt, wir haben den Stecker gezogen, um nichts Schlimmeres passieren zu lassen. Das konnte man auch für gut halten, sagen, okay, gut, um die ganze Geschichte möglichst nicht eskalieren zu lassen oder den Schaden möglichst gering zu halten. Aber in der Zwischenzeit haben ja auch die damals verantwortlichen IT-Leute gesagt, wir waren auf sowas nie vorbereitet. Ja, wir sind im Dunkeln, haben wir herumgestochert. Wir wussten noch nicht einmal, Zitat eines Mitarbeiters, eines Verwaltungs- beziehungsweise leitenden Mitarbeiters von der IT, wir wussten noch nicht mal, welcher Wochentag heute ist. So viel haben wir durchgearbeitet. Und dann wurden hin und her die Daten mit einem USB-Stick getragen. Und das ist ja sicherlich auch so eine Sache gewesen, die unter dem Datenschutz sicherlich nicht so optimal gelaufen ist. Also Verwaltung, IT, also Digitalisierung, und das ist natürlich so eine Frage mit der Aufarbeitung, wenn die nicht ehrlich ist und wenn man sich da so ein bisschen hinter, ich sag mal, merkwürdigen Formulierungen versteckt, dann wird da nie eine wirkliche Aufarbeitung stattfinden und dann wird vor allen Dingen keine Verbesserung stattfinden. Das ist ja das Schwierige dabei.
Also für mich ist es auch an der Stelle wieder mal eine Frage der Einstellung. Ob wir nun eine Brandenburger Straße haben oder auch diese Cybersachen, wie immer. Welche Einstellung habe ich in einer Stadt zu sagen, okay, wir müssen lösungsorientiert denken, wir müssen schauen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und jetzt sofort der pragmatische Ansatz, wie bauen wir da entsprechende Ausweichstellen oder Überbrückungen oder was sie sich...
Eine Grundsatzfrage, völlig richtig.
Und das ist eine Frage der Einstellung. Die muss natürlich auch vorgegeben oder vorgelebt werden, nach dem Motto, schaut nicht nur, wo die Probleme sind, sondern lasst uns gemeinsam gucken, wo wir schnell gute Lösungen hinbekommen. Ja, richtig. Ja, insofern...
Ein kleines Päuschen.
Ein kleines Päuschen, ja.
Um nicht missverstanden zu
werden. Ich kriege jetzt die Brücke dahin. Also man soll uns ja nicht missverstehen. Ja. Wir wollen, Steve hat es gesagt, wir wollen ja nicht nur meckern, sondern wir wollen ja auch fröhlich sein. Und deswegen, don't let me be misunderstood.
Genau so ist es. Bis gleich. Toll. Götz ist ein DJ.
Wahnsinn. Das ist wie irre. Ich wünschte mir die Kameras hier. Es ist unglaublich.
Wunderbare Nummer, Faithless, God is a DJ oder auch Götz is a DJ, wie sie mögen. Also er bringt ja immer die wunderbare Musik.
Aber ich war bei Faithless auf dem Konzert, ich meine schon ewig, viele Jahre in Hamburg war es gewesen, ich meine im Grünspan oder sowas. Irre, einfach ein irres Konzert. Ja, was soll ich sagen? Jetzt sind wir ganz außer Atem von lauter
Doppel. Ja, ne? Aber du hast Rhythmus im Blut, das muss man sagen. Also ja. Der Körper kann sich noch bewegen. Hallo.
Ja, das sagen die Leute, die mit Hexenschuss hier am Tisch
stehen. Ja, ich wollte mitwippen, aber ging nicht.
War ja, schlecht.
Also. Aber in vom Gefühl her war ich dabei.
Ja, ja. So, ja, was hatten wir jetzt an Themen? Klar, Moment mal eben. Mhm. Achso, ja, hier, genau. Auch ein Thema, sehr wichtig. Und zwar ist es so, Potsdam erhebt ja eine Bettensteuer.
Ja.
Die wird bisher nur für Privatübernachtung erhoben. Das heißt, wenn jemand nach Potsdam kommt, privat übernachtet, das heißt, deswegen muss man beim Hotel auch immer sagen, bin ich aus geschäftlichen oder privaten Gründen hier, und dann werden 5% vom Netto-Übernachtungspreis als Bettensteuer festgesetzt abgeführt. Mhm. Tja, wer zahlt das? Ausschließlich und allein die Übernachtung macht.
Genau.
Das heißt, man kann sich schon mal grundsätzlich, ja, der Gast oder eben die ganze Abwicklung, die ganze Administration und so weiter und so fort, hat bisher ausschließlich bei den Hotels profitieren.
Das macht so die Verwaltung nicht.
profitieren in der Stadt, tun von gesamten, gerade vom Tourismus oder auch, ich sag mal, alle, die jetzt hier an den Instituten sind oder aus irgendwelchen wirtschaftlichen Gründen hierher kommen, tut natürlich die gesamte Stadt. Sodass man schon grundsätzlich immer sagen konnte, warum sollen eigentlich die Hotels ausschließlich an diese Last tragen? Mhm. Jetzt ist die Stadt gekommen, die Kassen sind leer, die Stadt braucht viel Geld, egal wo, ob nun die Millionenlöcher im Klinikum zu stopfen oder 800.000 an die Schlösserstiftung zu überweisen für einen freien Parkeintritt oder wie auch immer. Mhm. Jedenfalls hat man gesagt, wo kriegen wir mehr Einnahmen her?
Ja.
Und jetzt kommt's. Ab nächstem Jahr soll es dann so sein, dass die nicht nur die privaten Touristen, Gäste hier zahlen, sondern eben auch jeder. Also egal, wer aus welchem Grund auch immer nach Potsdam kommt, soll jetzt hier also diese Steuer zahlen. Und da hofft man sich, dass man nochmal 800.000 bis 1 Million in die Kasse gespült bekommt.
Ja.
Und wieder haben den ganzen Aufwand nur die Hotels.
Ja, aber es würde sich quasi der Aufwand verringern, weil du ja dann nicht mehr separieren musst.
Das ist richtig. Ja? Du musst nicht mehr separieren, du musst nicht mehr fragen, kommen sie jetzt aus privaten oder geschäftlichen Gründen. Aber am Ende ist es immer noch so, die ganze Last der Erhebung, des Abrechnens, des Abführens und so weiter, liegt ausschließlich bei den Hotels. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was bezweckt man eigentlich damit? Und wenn wir mal sagen, dass die Stadt ja nun sehr intensiv vom Tourismus lebt und das prägt ja nun auch die Masse der Hotelbesuche hier, dass wir eben bei 1,2 Millionen Übernachtung und natürlich das, was auch aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt, aber in der Masse ja tatsächlich der Tagestourismus oder die Tourismuszahlen hierher kommen, dass man sich dann andererseits sagt, aber profitieren tun ja irgendwie alle davon. Das Problem ist nur, dass die Erlöse aus der Bettensteuer eben den gezielten Bereichen gar nicht zugutekommt. Also man kann nicht sagen, dass aus der Bettensteuer dann zum Beispiel Kulturförderung oder Tourismusmaßnahmen oder Stadtmarketing, Kulturmarketing, Tourismusmarketing oder wie auch immer.
Das hattest du mal gesagt, ne? Dass es eben nicht an eine bestimmte...
Und das liegt einfach daran, da muss ich jetzt mal ein bisschen dogmatisch werden, eine Steuer ist eine allgemeine Geldquelle. Mhm. Die fließt in Stadtsäckel. Da sitzt der Herr Exner, der viele, viele Millionen braucht. Und dann sagt er, ist mir ganz egal, woher das Geld kommt. Steuer ist Steuer, Steuer geht in Säckel. Und ob ich das nun für Zwecke ausgebe, die wiederum, sag ich mal, in dem Sinne der Stadt, in diesem Fall dem Tourismus zum Beispiel, zugutekommen, ist damit nicht gegeben. Sondern verschwindet im großen schwarzen Loch. Demgegenüber gibt es die Idee, und da gibt es jetzt auch einen Antrag in der Prüfung, dass die Stadt doch nochmal gebeten wird zu prüfen, ob man nicht die Bettensteuer ablöst durch etwas, was schon mal vor Jahren auf der Tagesordnung stand, was ich für weitaus sinnvoller halte, nämlich eine sogenannte Tourismusabgabe.
Ja.
Die Tourismusabgabe, das muss man sich ähnlich vorstellen, vielleicht wie eine, ich weiß nicht, eine Kurtaxe oder ähnliches, also, wo man sagt, okay, wer profitiert denn alles? Also man kann das Aufkommen, das Volumen auf viel, viel mehr Schultern verteilen, was natürlich dann auch in der Masse bedeutet, ist dann auch weniger, ja, also es haben viel mehr, dann etwas weniger oder weniger zu tragen. Und das Aufkommen, was wahrscheinlich auch noch einiges mehr an Geld einspielen wird, das kannst du dann zielgerichtet verwenden, weil es eine Abgabe ist. Und das ist der Unterschied zu einer Steuer.
Also zweckgebunden.
Das kannst du zweckgebunden. Dann kannst du sagen, jetzt machen wir Kulturförderung oder Tourismusförderung, Marketingförderung und so weiter und so fort. Das bleibt abzuwarten. Jetzt aber erstmal soll die Bettensteuer kommen und dann nochmal 800.000 bis 1 Million in die Kasse spülen. Aber wie gesagt, wie in der Feuerzangenbowle, nicht? Eine große, runde Loch.
Die Tannenmaschine.
Und da was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass hier wieder die Hotellerie und die Gastronomie so ein bisschen als Lückenbüßer herhalten muss. Ne? Ja. Also die haben es ja nun wirklich schwer gehabt die letzten Jahre. Jetzt wird die verringerte Mehrwertsteuer auch wieder geändert wahrscheinlich, ne? Dass es nicht mehr 7%, sondern 19% sind. Die freut sich die Gastronomie jetzt schon drauf. Und jetzt kommt nochmal die Bettensteuer noch zusätzlich dazu. Also irgendwie...
Naja, man
hat
kann
die Branche nicht einfach, ne? Und das wird hier nicht einfacher gemacht.
Denn sie müssen die Preise abgeben, also weitergeben, richtig, entsprechend an die Kunden.
Natürlich.
Es sei denn, sie versuchen die Preise irgendwie wieder runterzuschrauben. Nur was das wieder bedeutet, wissen
wir aber das nicht. Bei den zusätzlichen Personalkosten, Energiekosten und so weiter, da bleibt ja nicht mehr viel übrig. Ja, also das ist ja existenzbedrohend für viele.
Definitiv. Da muss man natürlich auch ein gewisses Verständnis für Wirtschaft mitbringen. Und das, sage ich mal vorsichtig, möchte ich nicht vielen hier unterstellen. Hm. So weit denken manche nicht.
Schade.
Gut, in dem Zusammenhang sind wir gerade beim Thema Wirtschaft. Es gab auch ein Thema, wo ich der Meinung bin, dass muss dringend angegangen werden, dass wir da schauen, wie wir da vernünftige Lösungen hinbekommen. Und zwar geht es um die Potsdamer Werbesatzung. Die stammt aus dem Jahr 2006, soweit ich weiß. Mhm. Und es gab jetzt einen Vorfall. Und da haben wir uns auch als Fraktion mitten in Potsdam mal der Sache angenommen, haben eine Anfrage gestellt. Und zwar geht es um... um den Interessenausgleich, wie weit lassen wir zu, dass Einzelhändler, Gastronomen, Dienstleister sozusagen vor ihrem Geschäft werben dürfen durch Aufsteller oder Werbemaßnahmen, aber eben so weit, dass sie nicht so weit in den öffentlichen Raum eingreifen, dass andere nun wieder behindert werden. Mhm. So, und da gab es jetzt einen Vorfall in der Zeppelinstraße, da ist dann einmal das Ordnungsamt durchgegangen, da sind Einzelhändler und Dienstleister und so weiter. Und die hatten da seit Jahr und Tag ihre Aufsteller stehen und dass das Ordnungsamt dann einmal durchmarschiert und hat dann fleißig die Bußgelder verteilt oder Untersagungsverfügung oder Bußgeldandrohung und so weiter. Da war natürlich die Aufregung entsprechend groß. Deswegen haben wir uns von der Fraktion mitten in Potsdam auch der Sache mal angenommen und haben gesagt, hier, also was passiert, das kann nicht sein, dass hier so rigoros vorgegangen wird. Der Herr Oberbürgermeister hat sich die Sache sogar auf den Tisch gezogen, hat sich das angeguckt und hat gesagt, okay, das müssen wir angehen, da müssen wir schauen, wie wir diese Werbesatzung anfassen, dass sie dann so gestaltet wird, dass wir da einen guten Kompromisse
bekommen. Also, dass so eine Aufsteller wieder möglich sind.
Ja, dass es eben festgelegt ist, nicht? Dass man nicht rigoros ja oder nein, also ist klar, sonst sind die ganzen Gehwege auch vollgeballert mit den Dingern, das wollen wir natürlich auch wieder nicht, aber so, dass es eben vertretbar ist. Ne?
Es geht ja, ich habe mal kurz mal reingeguckt, vom 2006, 27. Februar, geht ja darum, dass auch die Größe festgelegt ist. Zum Beispiel, wenn du über einem Quadratmeter bist, dann musst du es anmelden, darunter nicht. So, ja, und vielleicht ist da ein findiger Mensch beim Ordnungsamt, komm, da können wir noch Geld verdienen. Lass uns mal los.
Die Stadt braucht Geld. Ja, dringend, auf jeden Fall. Dringend. Wir haben ja auch gelesen, nicht? Potsdam, der Mega-Blitzer da an der Kreuzung Berliner Straße, das ist ja wohl die Goldgrube schlechthin, der spielt das Geld nur so ein.
Ja, jetzt. Deswegen verstehe ich nicht, warum wir 800.000 Euro dann der Schlösser-Stiftung spenden. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema.
Ja,
ich verstehe es.
Die Stadt ist, würde ich sagen, pleite, aber und da geben wir das Geld hin. So, jetzt wollen wir doch auch mal noch die gute Nachricht.
Was Gutes.
Ja, wir sind ja schon relativ weit in der Zeit. Also, es gibt natürlich auch ein paar mehr und sehr schöne Dinge. Ich habe es bei mir hier in meiner kleinen Redaktionsvorbereitung auf diese habe ich oben drüber geschrieben, was fürs Auge.
Was fürs Auge?
Ja, was fürs Auge. Und zwar fangen wir mal an. Es gibt ja das Braunstädter Feld und da gibt es den Jan-Baumann-Platz. Der ist, oder Johann heißt er mit Vornamen. Und der ist angelegt worden, als man damals das Braunstädter Feld entwickelt hat und hat gesagt, das soll so ein bisschen der zentrale Begegnungsplatz werden und. Und wer da heute hingeht, oder seitdem es gebaut worden ist, stellt fest, okay, das ist
gerade... Ist nicht wirklich der Begegnungsort.
Also es ist eine platte Wüste, gut, Parkplatzflächen und so weiter, das macht ja Sinn.
Mit einem Dönerladen da drauf.
Stimmt, nee, Hähnchen, da gibt es halbe Hähnchen, gibt es da glaube ich auch.
Also manchmal steht der Hähnchen oder Döner.
Ja.
Das ist so die das größte
Begegnungsstätte. Halbe Döner.
Genau. Halbe Hähnchendöner.
Aber gegrillt. Und da kann man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, warum habt ihr nicht von Anfang an mal dran gedacht, da vielleicht mal ein bisschen was Grünes oder eine Parkbank oder irgendwie etwas.
Ja, Grün fehlt, vor allem, weil der große Parkplatz daneben ist. Ne?
So, dann wurde das schon immer mal gefordert, auch in der Kommunalpolitik. Und da hieß es von der Stadt, naja, jetzt haben wir hier die Fördermittel verbaut, jetzt können wir das nicht zurückbauen oder verändern, dann müssen wir Fördermittel zurückzahlen und. Jetzt ist es wohl soweit, also die Stadtverwaltung hat informiert, es wird jetzt was fürs Auge, also es wird dort Neupflanzung von 7 Laubbäumen und verschiedenen Stauden geben und es soll dann auch 6 Sitzbänke kommen und so weiter, also dass man sowas wie Aufenthaltsqualität schafft, später, lieber spät als nie, darüber freut man sich und dann ist es vielleicht...
Ist auch gut fürs Mikroklima.
Das kommt auch dazu, ja. Das Ganze soll also ab Frühjahr 2024... Achtung, Brandenburger Straße, 7,5 Jahre. Also angeblich soll es ab Frühjahr 2024 einen Platz mit erhöhter Aufenthaltsqualität geben.
Mhm. Wird noch ein Prüfauftrag im Vorfeld realisiert? Nee.
Also wir drücken die Daumen. So, dann fürs Auge, darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut. Es stand ja im Raum, dass die Bildergalerie in Potsdam geschlossen werden soll. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten hat gesagt, das ist mit so viel Aufwand verbunden und wir kommen mit dem Geld, auch mit gestiegenen Kosten, Personalkosten, Energiekosten und so weiter, Inflation und. Auch da haben die mit zu kämpfen und wir haben nicht das Geld, um die Bildergalerie weiterhin offen zu halten. Da drohte dann die Schließung und jetzt hat es zum Glück der Stiftungsrat der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten hat gesessen, das ist die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesländer Berlin-Brandenburg und die haben eben gesagt, sowohl im Welterbepark Potsdam, Sanssouci, die Bildergalerie, als auch das Berliner Schloss Glienicke, gehört ja mit dazu, zum Ensemble B bekommen, entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt, finanzielle Mittel, dass sie dann auch weiterhin diese Bildergalerie offen halten können. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
Ist toll, ist schön. Schade, dass es beim Eintritt nicht auch geklappt hat.
Ja, also deswegen die Gemäldesammlung, gerade in der Bildergalerie, kommt ja aus dem 18. Jahrhundert, ist ja noch von Friedrich dem Großen sozusagen initiiert worden. Und in dem Zusammenhang noch ein letztes unter meiner Rubrik Was fürs Auge. Wolken und Licht, das war jetzt zuletzt die Ausstellung im Barberini. Und ich habe gelesen, diese Ausstellung hat sage und schreibe über 100.000 Besucher gehabt. Sensationell.
Nicht schlecht.
Und da sieht man mal wieder, welch unglaublich schönen Impuls dieses Barberini hier uns in der Stadt schafft. Und ich freue mich schon sehr, es kommt ja jetzt die Edvard Munch Ausstellung. Edvard Munch, der Maler aus Norwegen. Und der ja einen Stil hatte, sehr expressionistisch seine Emotionen auszudrücken. Das berühmte Bild Der Schrei, das ja nun leider verschwunden ist. Mhm. Aber wie gesagt, also der kommt nach Potsdam ins Barberini. Kann man an dieser Stelle auch nur wieder sagen, vielen, vielen lieben Dank Barberini, Tasso Plattner, Ortrud Westheider.
Ja, aber wenn die Touristen kommen, um sich sowas Schönes natürlich dann anzuschauen und dann nicht übernachten können, weil alles so teuer ist, dann werden es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weniger.
Ja, also wie auch immer. Wir freuen uns drauf fürs Auge. So, jetzt machen wir noch eine schnelle Musik und dann haben wir die kleine Schlussmeldung.
Ganz genau so ist es.
Was haben wir denn jetzt?
Ja, jetzt haben wir natürlich dann Orchestral Maneuvers in the Dark mit If You Leave. Ja, vorher noch einen kleinen Werbehinweis.
Oh, Schluss.
Dann sind wir gleich wieder da.
Okay. Bis gleich.
Da sind wir nochmal. Kurz vor knapp. Ja.
Ich mach den Arsch. Kannst du das ein Mikro ausmachen?
So, ja.
Ich dachte, es wäre der Hund, der vorhin mir vorbeigelaufen ist.
Mann.
So. Also tanzen kannst du es mit singen erstmal.
Okay. Bisschen Zeit haben wir noch.
Das muss Andrew Miller machen.
Ja, 18:55, wir müssen ganz schnell machen. Es gibt ja immer wieder schöne Geschichten, auch über Lost Places. Ja. Manche Dinge, weiß man ja gar nicht, hat man ja gar nicht so irgendwie auf dem Schirm. Mhm. Wir kennen den Brausberg, wir kennen das Blue, wir kennen das Minsk und wir wissen, da stehen Bäume. Mhm. Und vielleicht ist dem einen dann aufgefallen, da sind jetzt in letzter Zeit ein paar Bäume gefällt worden. Und warum? Weil unten drunter im Berg sozusagen drin ist ein Eiskeller. Bauhausberg, denn da war mal eine Brauerei.
Ja.
Und da wurde früher unter anderem auch Bier gelagert, also in diesem Eiskeller. Mhm. Und nun war es wohl so, dass diese Bäume, das Wurzelwerk wohl drohte, in diesen Eiskeller einzudringen und das Ganze dann einen Sturz zu gefährden und so weiter und so fort. Kann man sich sagen, naja gut, brauchen wir ja nicht mit, denn dieser Eiskeller ist ja gesperrt. Mhm. aber er ist immer noch belebt.
Ja.
Ja.
Da lebt jemand drin.
Da wohnt jemand drin. Ja. Graf Dracula. Ja. Nein.
Batman.
Batman. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Batman. Es sind nämlich dort seit Jahren Fledermäuse und die nutzen den als Winterquartier. Und damit das eben sozusagen erhalten bleibt für die Fledermäuse als Winterquartier, hat man gesagt, komm, da werden natürlich wieder Bäume gepflanzt, die werden wir dann aber mehr oder weniger links und rechts ersetzen, dass die nicht unmittelbar auf dem Eiskeller stehen, aber dass diese auch weiterhin im Winter dort über ihr Quartier suchen können. Und
das ist gut.
Und das finde ich doch mal irgendwie eine schöne Geschichte.
Ja. Schönes.
Ja.
Wir retten Batman.
Da passt das Lied vorher zu, nicht? If you leave, also bevor die Fledermäuse abhauen.
Genau. Ja. So, gut, ist, ich will ungern, aber es ist schon wieder soweit.
Ist und schon wieder Wochenende.
Richtig. Und
ich habe ja noch ein Lied mitgebracht.
Genau. Hier,
schaut, ja, das ist schöne New Wave-Zeit, Anfang der 80er Jahre.
Jawohl.
Talking Heads and She Was.
Genau so ist es. Wir wünschen ein schönes Wochenende.
We were auch. Genau. Also, schönes Wochenende.
Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine